Ein ganz herzliches Hallo zurück und willkommen zu Parlando, der Operntalk, der Podcast für tolle Gespräche, für Einblicke in und aus der Opernwelt und vor allem ganz, ganz besondere Gäste. Ja, wer auf diese Folge geklickt hat, der wird natürlich schon längst wissen, um wen es heute geht. Und zwar ist es niemand Geringeres als die große dramatische Sopranistin Eva Marton. Für mich wirklich eine lebende Legende und vielleicht auch, man kann es sagen, eine der letzten großen Primadonnen unserer Opernwelt. Ich war in Budapest und hatte dort das große Vergnügen, dass sie mir ein wenig ihrer kostbaren Zeit geschenkt hat. Denn auch wenn Frau Marton nicht mehr selbst auf der Opernbühne steht, so hat sie doch immer noch einen großen Anteil an ihr, indem sie zum Beispiel den Nachwuchs ausbildet oder auch Vorsitzende ihres eigenen Gesangswettbewerbes ist. Sie ist eine umwerfende Persönlichkeit. Sie hat extrem viel erlebt, deswegen habe ich mich in dieser Folge auch weniger auf Biografisches gestürzt, weil das findet man bei ihr wirklich zuhauf. Sei es in ihrer Biografie, Die Frau mit Schatten oder natürlich zahlreichen anderen Chroniken, Sammlungen und Interviews. Und da möchte ich natürlich auch jedem unbedingt das Interview mit August Everding in der Da Capo-Fernsehsendung ans Herz legen, die, soweit ich weiß, noch auf YouTube zu finden ist. Wir haben uns in dem Gespräch viel mehr auf ihre eigene Sichtweise, auf viele Aspekte des Gesangs, des Reisens, des Erfolges konzentriert und ich finde, wir haben viele spannende Einblicke auf einer sehr privaten Eva Marton erlebt, was ich natürlich immer sehr, sehr reizvoll finde. Und es ist ein ganz tolles Gespräch geworden. Ich bin natürlich mit schweißnassen Händen nach Budapest gefahren, aber es war herrlich. Es ist zu hören, wir sind nicht allein. Wir sind in einem Budapester Restaurant. Es gibt eine wunderbare, wie ich finde, Kaffeehausatmosphäre. Und es kommt noch jemand zu Wort, nämlich derjenige, der in ihrem Buch auch als der Schatten betitelt wird. Es ist ihr Mann, Zoltán Marton. Er selbst war ein Arzt, hat aber seine Frau ein Leben lang so gut es geht begleiten können auf all ihren Reisen, hat sie unterstützt, auch in sängerischen Aspekten. Das wird auch im Gespräch dann nochmal im Detail zu hören sein, inwiefern genau, auch medizinisch, darauf gehen wir auch ein. Und er hat auch immer noch viel zu sagen und steht seiner Frau mit Fakten, mit Meinung immer noch zur Seite, was ich ganz rührend finde und was auch im Gespräch irgendwie sehr reizend zu sehen war. Was für ein eingeschworenes Team die beiden noch immer sind. An der Stelle möchte ich auch einfach noch einmal sagen, vielen, vielen Dank für das treue Hören dieses Podcasts. Ich freue mich nach wie vor über ganz tolle Rückmeldungen von jungen Studenten, aber auch von anderen Hörern, die vielleicht gar nicht mit der Musik zu tun haben und zufällig auf diesen Podcast gestoßen sind und mir ein paar liebe Zeilen in Social Media hinterlassen. Das freut mich wahnsinnig und ich werde das natürlich auch, soweit ich kann, beantworten. Und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, an der Stelle einmal Danke zu sagen an meine Unterstützer. Es gibt nämlich ein paar ganz tolle Menschen, die mich nicht finanziell, aber mit ganz tollen Aufnahmen unterstützen, die ich unter anderem hier immer in diesem Podcast zeige. Live-Mitschnitte, sogenannte Piraten-Mitschnitte aus den Opernhäusern dieser Welt, ja, Sammler. Und da möchte ich mich, und das darf ich namentlich sagen, vor allem bei Helmut Fischer bedanken, der ein unfassbares Archiv hat und mir da immer das ein oder andere Schmankerl zukommen lässt. Und auch bei einem Herrn, den ich an dieser Stelle nur mit seinem Internetnamen Stimmenliebhaber nenne. Auch bei dem möchte ich mich ganz herzlich bedanken. So, nun geht's aber ab nach Budapest, mitten in das Gespräch mit der wunderbaren Eva Marton und tauchen Sie mit uns ein in diese wunderbare Stadt, in die Kaffeehausatmosphäre und haben Sie einfach ganz, ganz viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Parlando, der Operntalk. Oder wie es heute wohl besser passen würde, Jonapot Ütveslesch.
Nein, Jonapot Givanok.
Ah, auch noch falsch gesagt, sehr schön. Wir sind nämlich im Paris des Ostens, dem wunderschönen Budapest. Und mir gegenüber sitzt die wahrhaftige Grande Dame der ungarischen Sängerin. Aber sie auf ihr Heimatland zu beschränken, wäre falsch, denn ihre Karriere ist eindeutig eine internationale. Die dramatischen Frauengestalten waren es, denen sie ihren unverwechselbaren Stempel aufdrückte und nachdrücklich bewiesen hat, dass man sie nicht nur auf ein Fach festlegen kann. Sowohl im Italienischen als auch bei Wagner ist sie eine feste Größe, egal ob als ehrfurchtsvolle Prinzessin Turandot, leidenschaftliche Tosca oder furiose Ortrud. Sie sorgte stets für unvergessene Opernabende von New York bis Sydney. Ich freue mich sehr auf das heutige Kennenlernen und begrüße recht herzlich die gefeierte Sopranistin, Kammersängerin, Professorin und Ikone der ungarischen Oper, Eva Marton. Sie waren festes Ensemblemitglied der Oper Frankfurt, anschließend in Hamburg, haben große Erfolge an den Opern von Berlin, Mannheim, München, Hannover, Stuttgart und natürlich Bayreuth gefeiert. Wie denken Sie über Ihre Zeit in Deutschland und welches Verhältnis haben Sie zu Deutschland?
Ich sage ganz einfach, das war die schönste Zeit meines Lebens. So als Sängerin und als Mutter oder Ehefrau. Also das war eine wunderschöne Zeit. Das war meine Jugend, das war meine goldene Zeit. Wir dürften noch, wie sagt man, noch reisen und singen, was wir wollten. Und
unbeschwert sein.
Unbeschwert sein und so weiter.
Ist Deutschland auch ein Stück Heimat geworden?
Ist zweite Heimat, ist zweite Heimat. Ich besitze noch immer den deutschen Pass.
Tatsächlich?
Ja, und meine Familie, mein Mann auch, mein Kind auch. Und also ich gehöre noch immer noch zu Deutschland. Ein Teil von meinem Herz.
Und noch etwas scheint sie mit dem deutschsprachigen Raum zu verbinden, nämlich ihr Mädchenname. Sie sind eine geborene Eva Heinrich. Was hat es damit auf sich?
Mein Vater hieß Heinrich. Adalbert Heinrich und wir kommen von Austria, also von Steierland, also seine Familie. Also
waren Sie sprachlich da auch schon so ein bisschen vorbelastet?
Nein.
Das kam
später? Nein.
Aber die wohl wichtigste Stadt in Ihrem Leben wird nach wie vor natürlich Budapest bleiben. Es ist die Stadt Ihrer Geburt. Sie sind in einer für die Stadt recht schweren Zeit zur Welt gekommen. Nämlich knapp ein Jahr nach Ihrer Geburt war die Stadt besetzt von den deutschen Truppen. Wie haben Sie, aber vor allem Ihre Familie natürlich, diese Zeit und auch die Nachkriegszeit erlebt? Waren es sehr schwere Jahre?
Ich habe keine Ahnung. Ich war so klein. Ich weiß, dass noch später meine Mutter sagte immer, wenn die Flugzeuge gekommen und haben die Bomben unterladen auf Budapest, ich habe mich so fest gedrückt zu meiner Mutter und ich hatte so eine Angst und ich wusste nicht, nur dieser Lärm und dieser schreckliche Lärm gehört und ich habe keine andere Erinnerung mehr. Vielleicht meine ersten Schuhe habe ich das später bekommen und auch in die Donau gefallen, in eine Brücke, was haben auch die deutschen Soldaten bombardiert und kaputt gemacht. Und nur von Erzählungen, mein Vater war auch in die Margaret-Brücke da drüben und wenn sie haben das kaputt gemacht und so weiter. Also aber ich habe selbst davon keine Erinnerungen mehr.
Es hat Sie auch anscheinend Gott sei Dank nicht geprägt für das restliche Leben.
Nein.
Ihre Liebe zur Musik begann mit dem Klavier. Aber wann wurde es dann schließlich der Gesang und was war der Auslöser?
Ich war 5 oder 6 Jahre und ich hatte immer eine schöne Stimme, wie sagt man, eine Naturstimme gehabt und unwahrscheinlich Höhe. Und die 3 F war für mich nichts und so weiter. Und eine solche Begabung, was später auch nicht, musste nicht unbedingt verbessern. Die Materie, ich spreche davon, nur musste ich natürlich die ganze Atemtechnik und die und verschiedene Stil und Stils, was zum Beispiel, was bedeutet im Bel Canto und so weiter, oder wie singt man. Aber in der Kindheit vielleicht, ich war 7 Jahre alt, ich hatte eine wunderbare Lehrerin. Und wenn ich habe für sie gesungen, sagte, du musst Klavier spielen zu lernen. Ich habe gesagt, warum? Weil du wirst später davon leben, von deiner Stimme. Und sie hat mir weggeschickt zu einer Lehrerin und dann sie sagte mir, was war sehr süß. Ich sagte schon ganz jung und das war September und sagte, warum kommst du zu mir? Ich wusste nicht, sie ist die Direktorin. Da habe ich gesagt, ich hatte 2 Zähne vorne, das hat mir gefehlt, weil meine Lehrerin sagte, ich muss Klavier zu lernen, weil ich werde eine berühmte Opernsängerin sein. Und dann, sie hat runtergeguckt und hat gesehen, 2 Zöpfchen und ohne Zähne, also ich war prädestiniert zu diesem Beruf, schon damals schon.
Eindruck hinterlassen.
Eindruck, großer Eindruck. Und dann sagt er, du weißt, das ist zu spät für die Aufnahme, aber diese Überzeugung, wie du sprichst über dich selbst und für deine Zukunft als so ein kleines Kind, ich glaube, ich nehme dich selbst unter meine Fittiche. Und so habe ich angefangen und natürlich mit Bartok Mikrokosmos und so und viele Volkslieder und so weiter bin ich die ersten Jahre gespielt und dann später nach Jahren Konzerte, Klavierkonzerte, kleine Konzerte gesungen, nicht gesungen, gespielt. Und dann einmal habe ich das bemerkt, dieser Drang war nicht so stark, also eine Klavierspielerin zu werden und so weiter. Ist besser, wenn ich bleibe in mein Wunsch, was ich wollte. Yeah. Und dann habe ich nie mehr auf Konzerte gespielt, weil ich erinnere mich, meine Hände waren quietschnass. Ich konnte nicht spielen, die Tastatur, ich war so nervös. Und dann habe ich bemerkt, das ist nicht mehr für mich. Und so hat angefangen. Ich war schon damals schon 13, 14 Jahre alt.
Aber hatten Sie da ein Erlebnis, auch vielleicht in der Oper als Zuschauerin, wo Sie gesagt haben, genau das möchte ich auch?
Nein, ich war nie im Opernhaus. Ich war ganz spät. Wir waren sehr arm nach dem Krieg. Wir hatten nichts. Wir wurden ausbombiert und meine Familie. Und das war ziemlich schwer. Aber zum Glück, wir hatten ein Radio und ich habe durch dieses Radio viele schöne Musik gehört. Und dann in dieses Haus wohnte eine sehr berühmte ungarische Tenor, Tibor Udvardi. Und wenn er hat geübt, dann habe ich immer stehen geblieben und fasziniert gelauscht und zugehört. Und dann wusste ich, was ist das sein, ein Opernsänger zu sein und arbeiten und hören, wie jeden Tag sie hat Übungen gemacht und so weiter.
Hat dieser Herr jemals mitbekommen, welche Karriere Sie gemacht haben?
Natürlich.
Ja.
Natürlich. Ich habe in Wagner Rheingold Freie gesungen. und er war Loge.
Ach toll.
Und dann er hat von mir als Freier hatte goldene, wie sagt man, die goldene Säcke aufgebaut. Und dann war ein kleines Fenster in dieser Wand, wie eine Wand, weil das wissen wir, dass sie wollen so viele goldene Säcke haben, die zwei Riesen, wie ist mein Gewicht oder bedeckt mich auf die Bühne. Und dann sagte bei dem Letzten, sagte, ich möchte dir viel, viel lieber mehr geben, weil du bist so wertvoll. Also das sagte durch, ich musste lachen natürlich. Damals, wir haben uns schon gekannt mit Sultan. Ich hatte schon meinen Sohn gehabt, aber er war so lieb. Er hat für dich gebe ich alles.
Das Ganze reingeholt.
Und dann, das ist sehr interessant, weil in dieser ein Vorstellung, also ich weiß nicht, welche war das, aber ich weiß, dass wir haben die Rheingold gespielt auf der Bühne, war damals da Mario Peter Cartona. Und Herr Cartona ist, das wissen wir, ist in London, in Covent Garden, ist der Casting-Direktor und dann auch in meinem Wettbewerb ist auch eine berühmter Jury-Tag von mir, weil seit dieser Zeit, er hat mich das erste Mal gehört, er hat sich auf mich Aufmerksamkeit, also doch nein, ist Aufmerksamkeit gemacht und seit dieser Zeit, wir sind Freunde und geworden und ich glaube, wir werden auch bis Ewigkeit. Also so ist das Leben. Was habe ich nicht gemacht, das hat das Schicksal gemacht, das hat die Menschen gemacht, rumherum mich, weil ich glaube, allein das zu erreichen, was habe ich erreicht, das konnte nicht, das ging nicht. Also wir Sänger, als Sie auch und andere, viel Hilfe und
Unterstützung
und das alles.
Weil man so eine Karriere auch nicht selbst planen kann, man ist eben angewiesen auf diese äußere Unterstützung.
Ja, ja, das ist sehr wichtig, das ist sehr wichtig.
Was ich so beeindruckend finde, wenn man das Register Ihrer Auftritte liest, ist auffällig, dass schon relativ früh, schon während Ihrer Anfängerzeit am Ende des Studiums, natürlich gibt es auch die typischen Anfängerpartien, wie eben eine Kate Pinkerton in Butterfly oder etwas Operette,
ja.
Aber es gibt eben auch schon Auszüge aus Tosca, Onegin, Manon Lescaut. Eigentlich, was man heute natürlich immer sagt, man muss die jungen Sänger piano, piano, man muss sie klein halten, man muss sie langsam ranzüchten, war bei Ihnen nicht der Fall. Denken Sie, das war dennoch richtig, Sie so früh an absolut, dieses große Fach zu bringen?
Absolut richtig, absolut richtig. Wenn ich war noch in der Musikakademie als Studentin und wenn kamen von Ausland Professoren, dann kamen immer zu meinen Gesangsstunden. Ich weiß nicht warum, aber das ist der berühmte 10. Saal, wo habe ich immer meinen Unterricht gehabt. Und ich hatte wenige Stunden, also Gesangsstunden, wo ich wirklich allein war mit meinem Gesanglehrer und meinem Chorrepetitor, weil war immer voll.
Sie wurden immer ausgestellt, ja?
Immer ausgestellt. Nicht in die Vitrine, aber ich habe immer gesungen Porgy Amor, die Gräfin, die kleine Cavatine und dann immer die Tosca. Ja. Gebet, Toscas Gebet. Italienisch natürlich.
Thank you.
Und dann natürlich, sie applaudierten, sie waren sehr, sehr, sehr beeindruckt von dieser Möglichkeit, was gibt es hier in Budapest. Und das natürlich, ich war damals die beste Schülerin. Und dann, sie haben immer als Protokoll, zu dem Protokollgast, sie haben immer mich geholt. Und das war so früh. Die andere Sache, dann habe ich meine Diplome bekommen. Ich hatte keine Verbindung zu dem Opernhaus. Sie haben mich nicht, kein Engagement gegeben. Nein, nicht protegiert. Und ich habe beendet im Juni als das Studium und ich hatte ohne Arbeit. Ich wusste nicht, was und wie weit gehe ich weiter. Aber dann kam von einer Dame, die war in der Kulturministerin, Ministerium, und sie arbeitet da und dann hat gesehen, ach, die Eva Marton, ich war schon damals schon Eva Marton, weil habe ich meines Mannes Name angenommen, und er sagte, ach, sie hat eine ausgezeichnete Diplome, warum sie ist nicht in der Opernhaus, weil ich war keine Kommunistin, keine Parteimitglied.
War die Zeit, ja.
Ja, das war die Zeit. Und dann, wie ist das Leben? Wie ist das Leben? Sie, eine einzige Frau hat an mich gedacht und dann sagte, bitte, dann ist, sie bekommt ein besonderes Stipendium. Das war nichts. Und dann, so wurde ich aufgenommen in die Staatsoper.
Ja.
Und es war September, vergesse ich nie. Und meine erste Rolle war ein Prose-Part in der Schauspielkönigin, ja. Und dann die zweite Rolle war für mich die Schemacher in Rimsky-Korsakow, Goldene Hand.
Eine recht koloratöse Partie, ne?
Es ist ziemlich, ja. Es ist ziemlich. Aber ich hatte Glück gehabt, weil diese Nachtstimme ist geblieben. Was habe ich während dieser 6 Jahre gelernt, das war für mich genug, zu meine ersten Schritte zu machen. Ich war unerfahren, sie haben mich reingeworfen und ich konnte schwimmen, sofort.
Eine der ersten größeren Aufgaben in Budapest war dann auch schon die Manon Lescaut, die sie tatsächlich von 1969 bis 2003 im Repertoire gehabt haben. 34 Jahre eine treue Begleiterin auf den Bühnen dieser Welt. Wie war diese Reise?
Naja, das war nicht, ich habe nicht immer gesungen und nicht so oft gesungen, aber mit dem besten, wie sagt man, Tenoren und die besten Sänger gesungen und Regisseur und so weiter. Aber in Frankfurt war das meine letzte Mal, ich habe in Frankfurt gesungen. Ich erinnere mich, das war so ein Erfolg. Die Leute haben sie mich so aufgenommen nach so vielen Jahren. Das ist, manche Rollen kann man ein ganzes Leben singen.
Thank you.
Wie halten Sie die dann frisch? Also wie haben Sie immer noch nach 30 Jahren Lust auf diese Rolle? Verändern Sie Details oder wächst diese Partie mit Ihnen
alles
über die
ändert.
Zeit?
Ja? Alles ändert. Wir müssen nie steif bleiben. Wir müssen nie zufrieden sein, was wir machen und so weiter. Sie müssen immer weiterentwickeln. Ich hatte solche Serien gemacht, zum Beispiel in Chicago, wo habe ich 11 oder 12, ich weiß nicht wie oft, gesungen im Siegfried Brünnhilde. Mhm. Das ist so schwer, das war sehr schwer in diesem Block singen, solche schwierige Party. Aber eine war ganz anders wie die andere. Also, und dann, es war so schön, weil man entwickelt eine berühmte, ich weiß nicht, wer war das, wir waren viele, aber er hat gesagt, setze dich immer in andere Ziel, wenn du gehst auf die Bühne. Ein Charakter hat mehrere Farben und mehrere Möglichkeiten. Du kannst nicht alles zeigen und du kannst nicht in einem Abend, was bedeutet eine Stunde und 50 Minuten, in diesem Fall von Elektro von Richard Strauss, aber du kannst das nicht alles zeigen. Also mach eine gerade Linie, in welche Linie gehst du in diesen Abend. Aber dann arbeite das richtig aus. Und ich habe das gefolgt, ein ganzes Leben später. Und ich kann das raten für viele Sänger, bitte nicht da bleiben, wie haben sie angefangen, mit keinem Rollen. Immer weiterdenken, immer die Möglichkeiten ausprobieren, was kann man noch machen. Natürlich nicht extrem Experiment machen, weil das geht nicht immer gut, aber das kann man ändern, das muss man.
Immer neue
das,
Wege
ja.
suchen.
Und dann denken Sie daran, ist andere Theater, andere Sitte, andere Sänger, andere Regisseur und die Kapellmeister. Wir geben füreinander sehr viel, wie sagt man, solche neue Eindrücke von ein Stück, das geht. Wir dürfen nicht, zum Beispiel, wenn Sie schauen, Sie ein Bild, ein schönes Bild zum Beispiel, das ist heute ganz andere Licht, das kommt rein, die Beleuchtung, die Sonne und auch meine Gefühle. Dann von ganz anderen Blickwinkel können wir das anschauen und ich kann nicht sagen, also Sie müssen sehr ganz genau immer zusehen und zuhören. Also sehr, sehr wichtig immer diese Leichtigkeit, wie nehmen wir immer neue Welle und immer neue Schönheiten auf. Das ist meine Meinung.
Das haben Sie wunderschön in Worte gefasst. Ich finde, das macht absolut Sinn. Aber mich würde interessieren, wie sind Sie Ihre Rollen angegangen? Haben Sie sich belesen? Was waren Ihre Einflüsse? Oder Regisseure? Brauchten Sie einen Regisseur auch, um zu formen?
Sehr viel. War für mich am Anfang war sehr wichtig. Die vielen Bücher, die viele Sachen, wie könnte ich das zusammenstellen? Das ist wie ein Mosaik. Ist ein Mosaik, so viele kleine Stücke und dann da kommt, weiß ich nicht, Wahnsinn in St. Petersburg. Ich war oft da und dann, wenn Sie gehen Sie in die Kirche und sehen Sie diese riesengroße heilige Bilder auf der Wand und dann, ich stand da und da habe ich gesagt, mein Gott, wie viele Leute haben Sie gearbeitet und gemacht, diese kleinen Stücke und was für eine wunderschöne Sache kam raus. Also das ist auch unsere Arbeit, also zusammenbringen diese kleinen, was im früheren Leben oder was zwischen kommt auf uns. Wir müssen sehr, sehr empfindlich sein für die Schönheit und für die interessante Sache.
Was mich außerdem so wahnsinnig beeindruckt, Sie sind eben bekannt für die wirklich kompliziertesten Partien, für die dramatischen Partien, aber ein Komponist findet sich dennoch in Ihrem Repertoire, den man vielleicht heute nicht mehr vermuten würde. Wolfgang Amadeus Mozart. Sie haben schon selber angesprochen, in Budapest kam die Gräfin. Das war, ich glaube, auch die Antrittsrolle in Frankfurt.
Ja.
Und die Donna Anna hat sie auch noch eine ganze Weile begleitet. Wien, München, Zürich unter anderem.
Ja.
Wie stehen Sie zu dieser Musiksprache? Haben Sie das Gefühl gehabt, Sie mussten sich dort verstellen oder ging das gut?
Ich habe mich nie verstellt auf der Bühne. Ich habe mich immer bloßgestellt.
Es ist toll, das ist absolute Hingabe, ja.
Absolute Katharsis. Und ich glaube, ein Mensch, der hat diesen Mut, alles zu geben und alles zu zeigen, was ist in ihrem, ich spreche über mich, das dazu geben oder hingeben oder zeigen, das ist der größte Mut. Das ist Coraggio.
Aber hat Ihnen das auch Spaß gemacht? War das auch eine Herzensangelegenheit für Sie?
Es war für mich sehr natürlich.
Ja.
Sehr natürlich war. Das war so natürlich, kam raus, weil ich habe gesagt immer, meine liebe Mama und der liebe Gott hat mir Stimme gegeben. Aber das ist nicht genug. Ich habe eine große Verantwortung. Was mache ich mit meiner Stimme? Oder was? Und das ist das Talento. Das ist das Talent. Und wenn wir sprechen wir Talent, dann also die Begabung und die Talent. Und die Talente sprechen wir darüber. Die Talent ist so viel, die technische, die Atemtechnik, das, die sogenannte, wo ist meine Stimme und so weiter. Und jeden Tag fast muss man dieselbe Platz finden, wo ich in mein Gesicht zum Beispiel, in die verschiedenen Resonanzraum, wie kann ich das ausnutzen und wie kann ich meine Stimme vergrößern ohne Druck und so weiter, weil also das ist wichtig. Dann ist wie wichtig, dass wenn wir lernen, dass wie singt man einen höheren Ton raus, wie wechseln die Registers, also ohne Bruch und ohne die Stimme verändert. Das ist zum Beispiel auch für Pavarottis große Stärke war. Das war seine Stärke, weil er konnte von unten ganz oben nach, wie ein Elevator, wie ein Lift, so gehen mit dem Stimme. Und das natürlich, dass wenn ich singte, ich sang mit solchen Leuten, dann habe ich immer zugehört, was macht er gut, was ist los. Und dann später kamen die Leute immer zu mir und dann haben sie mich gefragt. Und dann kam später auch die Idee, wenn wir mit meinem Mann gesprochen haben, was ist das, wenn ich höre einmal auf? Und mein Mann sagte immer, du hast so eine, ich kann, wie ein Sportwagen. Das kann, also ich war so, wie sagt man, auf Touren, Turbo, ja. Eingestellt.
Aufgedreht,
wenn du sagst, das ist, so ist das. Ja. Und das, wenn ich höre auf, dann muss ich noch immer so etwas machen, was mich interessiert. Mich interessiert wahnsinnig der Unterricht. Ich bin zwischen zwei Zeit, ich glaube, ich bin eine gute Pädagogin geworden. Und auch wenn ich habe noch immer die Möglichkeit, alles zu zeigen für meine Studenten. Sie schütteln immer den Kopf so. Weil ich singe viel schönere Pianissimo und Piano wie Sie.
Gehabt.
Gelernt war vorher. Und das ist die Talent. Und geblieben. Also das darf nicht ändern. Weil einmal findest du diese wunderbare Sachen, dann kannst du nicht anders singen. Und bei Mozart, wenn wir kehren zurück zu Mozart, ich bin mit Mozart gelernt, wie baut man die Terzen aufeinander. Ich sagte immer, das ist wie ein Architekt. Ich habe immer meine Rolle so gebaut, da war kein Bruch drin. Das war so stabil, das war fest auf die Füße.
Das Fundament, ja.
Fundament, ja. Ja. Nie ausgeben. Ich lehre noch immer meine Studentinnen so, nicht alles geben. Das braucht man nicht, weil das ist furchtbar eintönig, kann sein, wenn jemand immer Pforte singt. Differenziert.
Wie man immer so schön sagt, mit den Zinsen singen, nicht mit dem Kapital.
Ja, das sagt man auch. Ich habe das Mirella Freni so gehört. Wir leben in die von der Mittellage und in die Höhe bezahlen sie uns. Das ist das. Das hat da immer Mirella Freni. Und sie hat recht gehabt, weil die Mittellage ist am wichtigsten.
Ja.
Das nicht zu schwer benutzen und so weiter. Wenn das ist zu schwer und zu breit, dann kann ich nie die Höhe erreichen. Ja, das ist ganz anders. Ja, ja.
Das Repertoire, das Fach, das Sie bedient haben, scheint heute wirklich schwer zu besetzen. Woran liegt es, dass Stimmen wie Ihre so rar gesät sind?
Meine Meinung, jeder Mensch muss ihren eigenen Weg gehen. Da gibt es kein Rezept. Das können Sie vielleicht in dieser kluge Leute heute, Sie alles in ein Buch runterschreiben, wie muss man die Kinder erziehen, wie muss man kochen, alles und so weiter in unseren Mund gegeben oder hier legen auf den Tisch. Das gibt's kein Rezept, das gibt's kein Buch, das gibt's keine Regel. Jeder Mensch muss selbst so gut kennenlernen, sie kann ihre eigene Grenze aufbauen. Und das ist am wichtigsten. Nie diese Grenze übertreten. Wenn wir erreichen und sage ich, das schmeckt mir nicht so gut, das ist nicht gut, dann nicht schämen, einfach den Finger weg davon. Jemand, ich kann das sagen, Elena Obrazova, ich habe sehr oft mit ihr gesungen. Einmal kam zu mir und sagte, Eva, kann ich Tosca singen? Ich habe gesagt, natürlich kannst du Tosca singen. Die Frage nur, wie oft und wie lange? Das ist die Frage. Ich konnte ein ganzes Leben, weil das war meine Party. Turandot war meine Party, weil da habe ich keine Grenze. Ich hatte keine Grenze gefühlt, während die Vorstellungen. Ich bin nie so auf die Bühne so gegangen, ich habe gezittert, einen Ton oder eine Phrase. Wenn das war so, dann sofort habe ich gesagt, nein, das ist nicht für dich. Ich habe nie Abigail gesungen, nie Norma gesungen.
Ja.
Macbeth, ich hatte Angst vor Macbeth. Ich hatte Angst gehabt, weil Macbeth ist eine mörderische Rolle. Was haben Sie am Anfang gesagt?
Aber haben Sie da immer Ihrer Intuition vertraut oder hatten Sie da auch Beratung? Haben Sie
sich ich hatte mein ganzes Leben. Hinter meinem Rücken stand mein Mann. Er war ein Arzt. Er konnte mich wirklich sehr gut. Meine Gedanken, mein ganzer Körper und meine Grenzen. Und er hat mich immer beraten. Ich konnte immer fragen. Ich wusste, er hat die ehrliche Antwort. Und dann, das war so oft, wenn jemand hat gesagt, du warst so gut, du warst so schön. Mein Mann hat kein Wort gesagt. Und dann zu Hause sagte, nein, das und das war nicht so gut. Bitte das ändern, bitte verbessern. Und das war so wertvoll für mich. Und dann später habe ich immer meine Vorstellungen abgehört, aufgenommen und zu Hause manchmal sofort nach der Vorstellungen, weil ich war, hat mich interessiert, was habe ich anders gemacht, weil während wir singen, ich kann nichts immer erinnern, wie war das. Auf der Bühne gibt es kein Passato. Auf der Bühne immer das, dieser Zustand, diese Präsenz, dieser Moment und so weiter. Und dann es vergisst auch manchmal. Und dann ist besser, wenn ein bisschen kontrolliert und aha, da musst du aufpassen. Wie kannst du das machen und welche Möglichkeit? Es ist eine sehr, sehr große Disziplin. Ich war mit mir selbst. Und natürlich, ich habe immer zugehört, was hat er gesagt. Wenn andere hat mich gelobt, ich habe nie geglaubt, nie geglaubt.
Es ist so wichtig und so wertvoll, diese ehrliche Beratung zu haben, diese uneitle
Beratung. Uneitle.
Zum Beispiel in die Scala, Eberhard debütiert mit Troubadour Leonora und hat die Party auch das erste Mal gesungen. Und die Generalprobe war sehr gut, aber die Arie, und dann sagte ich, alles war sehr gut, aber die Arie musst du so beenden, wie kann ich das sagen? Ich habe nie Musik gelernt. Da habe ich gesagt, wie die Segelflugzeug. Kommst du runter, wenn hast du genug Luft, noch heb sich ein bisschen hoch und dann ablegen. Hat also, das gemacht, die Premiere haben sie aus dem Haus genommen.
Sie konnten das sofort benutzen.
Ich habe verstanden, weil...
Sie hat das übersetzt für die eigene Sprache und also, hat gemacht.
Also wenn wir singen eine Phrase, das nicht so und dann runterfallen lassen, das muss man beenden und noch ein bisschen Nachklang haben.
Ich konnte nicht das erzählen.
In Bildern gesprochen.
Ja, Bildern gesprochen, ja. Und die andere Sache noch, was ist sehr wichtig, war bei mir, ich kann kein Rezept geben, aber mein Mann hat mich nie gelassen, in kleinere Orte zu singen, also kleine Theater. Wenn am Anfangszeit, wo haben wir ganz wenig Geld gehabt, noch sehr wenig. Ich habe gesagt, wir haben nicht zu essen genug, nicht das und das. Er sagte, warte, der richtige Antrag kommt. Und dann kam, und dann war schon ein bisschen besser alles. Und weil er konnte nicht arbeiten, er musste akkreditieren, sein Diplome und so weiter. Und ich war nur allein und ich musste drei Leute ernähren und so weiter, dass diese Wohnung bezahlen, das wissen wir alle, nicht? Aber er hat nie gelassen. Und dann später auch er sagte immer, mit dem besten Orchester, mit dem besten Kapellmeister, Dirigent, der beste Regisseur, beste Sänger.
In dem besten Publikum.
Die höchsten Ansprüche.
Ja, immer sagte, das spornt dich.
Aber ich finde das bewundernswert, weil Sie sind sich da sehr treu geblieben, bis zu Ihrem Bühnenabschied, der war...
Schauen Sie ihn, wie treu.
Ja, ich meine nicht nur ihm, ich meine auch Ihren Qualitätsansprüchen.
Ja, ja.
Ihr letzter Opernabend war tatsächlich auch hier in Budapest an der Ungarischen Staatsoper mit der Königin Gertrud in Bank Bahn. Also diesen Standard bis zum Schluss
Gertrud,
gehalten.
Ja, danke. Danke.
Sind Sie von Stimmkrisen verschont geblieben?
Ja.
Ja?
Ja.
Gibt es dafür ein Geheimrezept?
Ja. Nee, nein. dafür kann ich ein Rezept geben. Immer sich selbst beobachten, wenn die Stimme, wenn sie sprechen und wird belegt sein, dann ist sofort die Position ändern, die Sprechstimme, das wissen wir. Ich spreche auch höher jetzt als am Anfang, das haben Sie vielleicht bemerkt, weil sehr wichtig, wenig sprechen, weil wenn jemand spricht, das belastet mehr die Stimme. Und der andere Rezept, wenn Sie fühlen, Sie sich nicht wohl, das ist zum Beispiel, ich sage nicht sofort zum Rennen zu dem Arzt, aber wenn das ändert nicht diese Probleme, dann müssen Sie gehen. Also rechtzeitig und nachschauen, was ist das? Das ist nur eine kleine, Erkältung und so weiter. Ja, aber wenn das ist konstant, wenn das bleibt konstant, dann Finger weg. Was ist sehr wichtig, diese Höhe bis dahin, das Apparat immer gesund halten, Sport machen.
Ja.
Das ist alles, das ist mein Rezept.
Ja, wichtiges Rezept. Es gibt eine Geschichte, die finde ich so bewundernswert, wo Sie tatsächlich auch die medizinische Hilfe Ihres Mannes in Anspruch genommen haben. Die Rede ist von Tosca, Metropolitan Oper 1986. Ja, Sie zeigen schon auf den Kiefer. Ihr Scarpia-Kollege hat Ihnen einen unerwarteten Hieb verpasst.
Ja, ja.
Und Sie haben mit Kieferverletzung die Vorstellung zu Ende gesungen.
Sie waren auch nicht unschuldig. Sie sind sehr temperamentvoll auf die Scarpia losgegangen, ja, und die Scarpia hat mit der Ellenbogen hat sich ein bisschen gewehrt.
Ja. Nein, das war nicht so einfach.
Und ist nicht ausgekugelt.
Nicht so einfach. Er hat umgedreht und ich war ganz nah zu ihm und dann hat mich erwischt und da habe ich wirklich die Sterne gesehen. Wirklich habe ich große Schmerz gehabt und Gott sei Dank ist raus und zurück gegangen, also ganz und so weiter. Ich konnte ja, das war Knockout. Und dann mein Mann hat zu mir ein Voltaren oder was hast du gegeben, Schmerzmittel gegeben. Und dann habe ich die dritte auch so gesungen, also kaum bewegt mit meiner Unterkiefer. Also io quella la mal ja io quella la mal die Plantale
kommt.
Ich konnte nicht sprechen, also ich hatte solche Schmerzen. Aber eine Sache habe ich erreicht. In den nächsten Tag, ich war in der New York Times in der First Page.
Wirklich?
Ja.
Das war sehr süß, weil kam die
PR,
Fotoreporter und dann verschiedene Fotos gemacht mit den Strohhalmen und alles. Ja, und ich habe gesagt, ich habe nur ein Bitte mit Handtuch, so wie ein Hase.
Und ich habe es für ihn gemacht.
Und dann hat die Foto gemacht. Und was sehen wir im
nächsten Tag?
New York
am Cover.
In the first page.
Oh, das möchte ich gerne sehen. Sie haben sich auch um die ungarischen Opern sehr verdient gemacht. Wir haben schon angesprochen im Bank Bahn, die Königin Gertrud, die Sie oft gesungen haben, auch in der beeindruckenden Opernverfilmung,
ja.
Aber natürlich weltweit auch die Judith in Herzog Blaubartsburg. Ja. Wie denken Sie über die Opern Ihres Heimatlandes? Hätten die eben auch Bank Bahn mehr internationale Aufmerksamkeit verdient? Sind die im selben Level wie Puccini, Verdi? Weil es ist leider bedauerlich, dass sie eben nicht so bekannt sind, oder?
Wie
sehen Sie
schwer das? Dazu stellen. Schwer, ja. Sehr, sehr schwer dazu zu dieser Reihe stellen. Das ist die Wahrheit. Das sind so geschlossene Teile von dem Bang Bang. Und das ist so eine Nationalgeschichte und auch von unserer Seite, wie alle, weil das ist unsere erste Nationaloper. Mhm. Das ist sehr schwer. Wunderschöne Musik.
Wunderschön, ja.
Wunderschöne Musik. Der Orchester ist nicht so wahnsinnig schön, finde ich manchmal.
Ach so?
Ja, ja. Ja, manchmal ist nicht, aber das ist so speziell. Das, glaube ich, gibt es solche Kunstsachen, was nur für uns, für ungarische Leute, etwas bedeutet, ganz groß und so weiter, aber nicht für die anderen Leute. Wir haben damals unter den Habsburgen gelitten und das war wie eine Befreiungsoper, wie für euch die Fidelio. Das ist die Fidelio auch von Beethoven. Beethoven, der hat geschrieben, wenn Napoleon hat sich als Kaiser gekrönt und so weiter und von voller Wut, das hat geschrieben, das wissen wir von Büchern und so weiter. Und das ist auch gehört mehr, ich finde, für Deutschland als für die ganze Welt, diese Befreiungsopern und so weiter. Also da gibt es, oder die Risorgimento, die Verdi-Operas, das ist auch speziell. Wir spielen das, aber so wie wir verstehen die Bang Bang, ich glaube, niemand auf der Welt versteht so.
Das mag sein, aber gerade eben, was Sie sagen, die Orchestrierung, ich finde die wunderschön, schon allein mit Zimbalon. Das ist so, man hört wirklich die Mentalität dieses Landes.
Das ist wunderschön. Und wenn, aber Sie wissen nicht so gut unsere Geschichte wie wir selbst.
Ja,
und was wir haben, und wir haben das durchgelebt, also nicht ich, aber meine Vorfahren und Vorfahrinnen. Jedes Land, jede Nation hat ihre eigene Geschichte. Und das ist so speziell für dieses Land. Es ist einmalig, einmalig. Und dann die Béla Bartók, das ist mehr für die ganze
für die Allgemeinheit.
Ja. Weil das ist nicht die, nein, nicht das ist wichtig, nicht die Geschichte. Das ist wichtig, zwischen die Beziehung oder die nicht oder keine Beziehung zwischen einer Frau und einem Mann.
Ja.
Und dann die ganze Sache, dass keine visualisch, wie sagt man, visual
Ablenkung
und so weiter, das ist mehr die innere Vorgänge. Also meine Meinung, ich liebe so, weil für mich Bartók, Béla Bartók, wenn Sie hören die Divertimento, die zweite Titel, also das ist Ungarn, das ist so wie Debussy, das ist so wie, das kann man nicht vergleichen.
Man hat sofort Bilder im Kopf. Ne?
Ja.
Sie haben auch eben die Dame, von der Sie vorhin gesprochen haben, die Klavierlehrerin, war, wenn ich mich recht erinnere, eine Bartók-Schülerin.
Die letzte Bartók-Schülerin. Ich war sehr, sehr großer Fan von Béla Bartók, andere junge Frauen, sie haben Popstars in die Zimmer. Ich habe Béla Bartók gehabt.
Ja, das Unterrichten, das haben Sie schon während Ihrer aktiven Sängerlaufbahn angefangen.
Ja.
Das war ein Herzenswunsch von Ihnen. Sie haben ja auch das Diplom damals in Pädagogik gemacht. Also Ihnen war immer klar, irgendwann geht es in die Sängerausbildung.
Ach, ich war nie da, ich war nicht so fest eingestellt. Aber mit der Zeit, weil viele Kollegen kamen immer zu mir und dann haben sie gefragt, technische Sachen und so weiter. Und da habe ich immer geholfen.
Ja. Und wie denken Sie über den Sängernachwuchs? Hat die Oper eine Zukunft?
Ich denke so wie allgemein ein Prof kann denken, vielleicht oder nicht. Wenn ich arbeite mit 7 Studenten, ich weiß, eine kommt raus, ganz sicher.
Das wäre schon viel. Ich möchte Ihnen eine letzte große Frage stellen, weil es ist so schwer, Sie nach einer Lieblingsrolle sicherlich zu fragen bei all dem, was Sie gesungen haben. Und deswegen möchte ich die Frage anders stellen. Wenn Sie morgen aufwachen und wieder im Vollbesitz Ihrer stimmlichen Kräfte sind, so wie Sie es sich ideal vorstellen, und Sie dürften am Abend nochmal auf die Bühne gehen, mit welcher Rolle würden Sie auf diese Bühne treten?
Oh, interessante Frage.
Was haben Sie gesagt?
Gioconda.
Aha. Und was sagt Frau Marton?
Gioconda.
Gioconda, ja, sehen Sie. Also, Sie haben Ihre Frau gut durchschaut. Der Manager hat gesprochen.
Na, für ihn war ein Erlebnis da, weil das war ich selbst. Und dann, was ist los mit dem Tannhäuser, Elisabeth?
Ja,
allmächtige Jungfrau, hör mein Flehen.
Ja.
Dritter Akt. Gott, es ist so schön.
Ach, Traum.
Und dann, was ist los mit dem Salome?
Ja, also furchtbar.
Furchtbar.
Kopfschmerzen.
Aber sagen Sie, haben Sie auch mal mit einer Rolle daneben gelegen? Haben Sie mal eine Rolle bereut?
Bereut nicht, aber nicht gerne gemacht. Das war in Nizza. In Nizza war ich Turandot als Madeleine Dietrich in schwarze Klavier gesetzt, mit so die Beine und den ganz großen und
in Questa
von der Kamin. Also das war der Monaco
Fahrt.
Ach so. Ja, ist dann. Oh!
bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, für den wunderbaren Einblick in Ihre beachtliche Karriere und für Sie weiterhin alles, alles Gute.
Ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen auch dieselbe.
Danke.
Sie schaffen das.